Der Inhalt des Lieds, was sie gesungen haben, sie danken Jesus in dem Refrain. Danke Jesus, danke Jesus. Kommt von Armenien. Aber kaum einer weiß, wo dieses kleine Land Armenien liegt. Nee. Und kaum weiß einer die Geschichte. Der Herr Jesus Christus hat in einer Sprache gepredigt, in was denn? Armenisch. Ja, das ist die Sprache, die sie gesungen haben. In dieser Sprache, das war die Sprache damals in Israel. Noch Griechisch, dazu Hebräisch, aber die Hauptsprache war hier Armenisch. In dieser Sprache hat Jesus gepredigt und gewirkt. Und sie wurden, Armenien war das erste Land, das voll christlich geworden ist. Das ein Christentum übernommen hat. Viele, viele haben Millionen, haben sich bekehrt und darum ist Armenien christlich geworden. Jetzt machen wir einen ganz weiten Sprung. Etwa 100 Jahre zurück, weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, etwas, sind diese Armenier vom Islam verfolgt worden. Und bis zu 2 Millionen, hör einmal zu jetzt, bis zu 2 Millionen Menschen sind umgekommen. Die hat man in die Wüste geschickt und gejagt und umgebracht. Fast 2 Millionen Menschen, etwa vor 100 Jahren, ein totaler Völkermord. Und sie sind nur verfolgt und getötet worden, weil sie Christen waren. Und ich hatte hier und da in Gemeinden Begegnungen mit diesen Armeniern. Und es ist eine ganz andere Kultur auch. Auch ihren Glauben nehmen die viel, viel inniger und ernster und herzlicher. Das ist also ich werde nie vergessen, in einer armenischen Gemeinde, da habe ich gepredigt und dann kamen die Armenier während dem Gebet nach vorne und knieten sich hin. Die haben sich grundsätzlich alle hingekniet mit ihren Kindern und haben gebetet innigst von ganzem Herzen. Ihr ganzes Sein war dabei, alle Gene ihres Seins waren dabei. So innig haben sie Jesus angebetet und geliebt. Und ich habe dabei gekniet und geheult. Einmalig. Aber dieses Volk, einige dieser Armenier sind ja dann doch noch weggekommen und überlebt haben. Und das ist mit eines dieser Gemeinden, die da überlebt haben. Und darum ist mir das ein ganz besonderer Anlass und für uns eine ganz besondere Segen und Freude, dass die Leute bei uns sind. Letzte Woche habe ich in Blaubeuren gedient. Unten bei Ulm ist das in einer Gemeinde. Und dann kamen, nach dem Gottesdienst kamen Leute von Afghanistan. Davon wurde Taliban da wüteten. Und die kamen nach vorne und ich habe mit ihnen gebetet. Leute, wir wissen ja gar nicht, was in der Welt läuft. Wir hier im Westen, wir schweben alle auf der Wolke 7 unseres Wohlstands. Ja, du musst einmal hören, was in der Welt geschieht und wie die Christen gejagt, bis zu 200 Millionen werden hier gejagt und gepeinigt und diskriminiert und getötet. Weißt du das eigentlich? Und wenn wir einmal eine Sammlung durchführen, verfolgte Christen, da ist es zu schade, dass du 20 Euro in den Beutel tust und für Tausende fährst du in Urlaub. Ist doch Schwachsinn sowas. Ich spreche die Christen an. Ich denke, dass wir ein ganz anderes Herz haben müssten. Diese Leute von der letzten Woche, die Afghanistaner, feine Leute, edle Menschen. Und die haben mir gesagt, wir kommen aus einer Hölle. Wir kommen aus der Hölle. Und jetzt sind wir hier in Deutschland, dort in Blaubeuren, in der Gemeinde. Und wir haben niemals gedacht, dass es ein Leben gibt, dass man so demokratisch und frei leben kann. Das kennen wir gar nicht. Nie gekannt, Generationen her nicht. Er hat Hunderte nicht. Und wenn wir dann zusammen unsere Hände nehmen dürfen und den Namen Jesus anrufen dürfen, ja, das ist für mich Glück und Sonnenschein. Das ist für mich ein Stück Himmel. Ganz gewiss. Und wenn wir zurzeit sehen, was die der islamische Staat, die ISIS da fabrizieren im Irak, in Libyen, in Syrien und demnächst vielleicht sogar in Jordanien. Und wenn da ein Christ ist, der nicht sein Christentum konvertiert zum Islam, der wird umgebracht, der wird der Kopf abgeschnitten. Entsetzliches, was man hört. Und ich möchte uns alle aufrufen, auch die noch zusehen, außerhalb, den möchte ich aufrufen, beten wir für die verfolgten Christen. Die Bibel sagt, vergiss nicht denen, die in Banden sind. Vergiss sie nicht, denen, die leiden und jagen, verjagt werden. Da wird ja demnächst ein Film entstehen über den, über die Armenier, über ihre Vertreibung und ihre Ermordung. Sogar ein türkischer Regisseur wird diesen Film machen, hat schon viel, viel Not bekommen. Aber er wird dennoch diesen Film zeigen mit einigen Aufnahmen, auch aus echten Bildern und Aufnahmen von der damaligen Zeit. Ich habe ein Herz für diese Menschen. Jawohl. Und wo immer ich sie sehe, dann möchte ich sie segnen und möchte ich mit ihnen freuen. Denn es kann uns, Leute, es kann uns auch mal so ergehen. Ich hatte am Freitag Besuch zu Hause, ein Pastor, und der hat mir dann die Situation geschildert, wie Europa ist. Da bekommst du das Grauen, was auf uns in der nächsten Generation noch zukommt und was wir noch erwarten können. Ich darf bitten, dass wir gemeinsam mal aufstehen für diese verfolgten Christen, die um den Preis ihres Lebens flüchten müssen und davon gehen, wo den Eltern die Kinder weggenommen werden. Nigeria. Und wo die Menschen keine Zukunft mehr haben. Lieber Vater im Himmel, du mein Herr und mein Gott. Wir bitten um Erbarmen. Erbarme du dich. Gib ihnen deinen Frieden. Gib ihnen deine Kraft. Gib ihnen deine Geduld. Speise sie mit deinem Wort. Grüße sie mit dem Heiligen Geist. Herr Jesus, ich darf dich bitten innigst um deines Namens willen. Und wir haben einen Wunsch. Herr Jesus, komme du bald. Komm du bald. Mach diesem Treiben ein Ende. Und bau du dein Reich, das Reich des Sohnes deiner Liebe. Ich bete dich an. Du mein Herzenskönig, ich danke dir, der du uns gemacht hast zu einem Königtum, zu Priestern deinem Gott und Vater. Du bist der, der uns reingewaschen hat mit seinem Blut von unseren Sünden. Dich beten wir an aus Tiefe unseres Herzens und geben dir die Ehre, dir gebührt unser Gesang, unser Lied, unsere Anbetung, unsere Kraft, unsere Freude schicken wir zu dir hoch. O Gott im Himmel, du wunderbarer Vater, ich bete dich an, auch heute Morgen für diesen Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Geschwister, wir nehmen wieder Platz. Wenn man das Wort Gottes verkündigt, dann dann überlegen wir und wägen ab, was können wir dann für ein Wort der Gemeinde sagen. Und dann geht es uns so, dass wir hier und da viel sensibler hören als andere und aufmerksam sind. Gestern war ich mit meinem kleinen Leon beim Aldi und dann kommt ein Arbeitskollege an. Ach, sagte Manfred, sagte, dass wir uns noch mal sehen und so nicht. Und sagte, so viele unserer Mitarbeiter sind nicht mehr da. Und sage ich, wo sind sie denn, sage ich. Ja, sagte, die liegen alle in Leichlingen im Sandberg, sagte. Da, wo der Kommunalfriedhof ist. Da kann man sie besuchen. Ja, sage ich, aber da liegt ja nur ihr Kadaver, sage ich. Nee? Aber sie selbst sind doch nicht da. Das ist doch, sie hat nur Leben. Nicht der Leib, der liegt da. Aber nicht sie. Wie meinst du das? Ja, sage ich, ich möchte einmal, wenn ich meine Augen zumache, in die Herrlichkeit Jesu gehen. Habe ich ganz laut beim Aldi gesagt. Ich habe auch keine Zeit, sagte, ich habe keine Zeit. Und dann ging er weg. Es war ihm irgendwo peinlich. Hör mal, ist es uns peinlich, von Jesus zu reden, dann bist du kein Gotteskind. Ich schäme mich nicht des Evangeliums von Jesus Christus. Ich weiß, es ist eine Kraft Gottes, die jeden errettet, der daran glaubt. Amen, Gerd. Halleluja, das ist so. In 2 Wochen sind wir in Israel. Und viele Leute fragen uns immer, hast du denn einen Freund in Israel? Ich frage einmal hier in der Gemeinde, wer hat einen jüdischen Freund? Ja, aber es ist wenig, du. Wenig, wenig, wenig. Hört mal, wir singen doch, welch ein Freund ist unser Jesus? Oh, wie hoch ist er erhöht! Jesus ist unser Freund, der Jude. Ein 100%iger Amen. Hast du einen jüdischen Freund? Hand hoch. Halleluja, Halleluja. Das ist wunderbar. Und wie heißt unser Freund? Jesus, sagen wir es einmal ganz laut. Jesus, 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 Jesus. Muss jeder hören, muss das. Das muss durch Herz und Nieren gehen. In jedem Blutstropfen muss davon begeistert sein und davon zeugen, von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Jawohl. Letzte Woche waren wir auf einem Mission, in einer Missionskonferenz. Und da hat ein Israeli gesprochen, ein Jude. Ein fantastischer Mann. Also ich war begeistert, diesem Mann zuzuhören. Der kannte die Bibel in- und auswendig. Und auch die Weltgeschichte. Juden sind ja oft sehr, sehr weise und intelligent. Und dann sagt dieser Israeli, sagt, ich habe eine Bibelschule in Israel, eine große Bibelschule. Und dann sagt er, ich will euch eines sagen. In der Bibelschule sind 60% Juden und 40% sind Araber und Moslems, also ehemalige Moslems, da sind, ne? In der Bibelschule. Auch von der anderen Seite her, ja? Von den Palästinensern her. Ich dachte, wir haben viele Palästinenser, die wir ausbilden in der Bibel. Das ist wunderbar. Beten wir nicht nur für die Juden, Leute, beten wir auch für die Palästinenser. Auch sie sind Abrahams Kinder. Ja, dass sie auch zur Wahrheit kommen der Bibel. Und dieser Mann hat auch eine Gemeinde in Israel. Und dann hat er in seiner Gemeinde eine Frage gestellt zu den Juden da. Es sind fast nur Juden in der Gemeinde. Sagte, hört einmal, sagt er, wer von euch ist hier in der Gemeinde durch einen Juden zum Glauben gekommen? Und dann stand eine Frau auf und hat sich gemeldet. Ich bin durch einen Judenchristen gläubig geworden an Jesus. Und alle anderen in der Gemeinde sind durch Heidenchristen Durch Nationen Christen sind sie gläubig geworden. Und hat dieser Mann gesagt, wir müssen den Juden das Beste geben, das Allerbeste, und das ist Jesus. Ich habe es oft versäumt, war ja oft da in Israel, habe es oft versäumt, da wo ich Bekanntschaft mit Juden gemacht habe, dass ich ihnen gesagt habe, Jesus ist euer Messias, Jesus ist euer Gott, ins Fleisch gekommen. Es hat man geschwiegen und dann hat man auch gepredigt, man darf die Juden nicht bekehren zum Christentum. Wir müssen den Juden das Beste geben und wir Deutschen haben einen Völkermord an den Juden begangen und damit müssen wir den Juden das Allerbeste geben, das es gibt. Und das ist Jesus, Jesus, Jesus alleine. Amen. Nehmen wir es einmal mit. Sehr, sehr entscheidend ist das. Es gibt ein Wort Gottes in Johannes 3. Da sagt er, Jesus, wer von der Erde ist, der redet von der Erde. Und wer vom Himmel ist, der redet vom Himmel. Und wenn man mit Leuten zusammen ist, dann kann man sehr schnell feststellen, von wo sie kommen. Nicht, ob sie von der Erde reden oder vom Himmel. Einer, der vom Himmel, ich habe es letzte Mal gesagt, wiedergeboren ist durch den Heiligen Geist, der zählt sich zum Himmel. Paulus sagt, unser Bürgertum ist nicht auf der Erde. Unser Bürgertum ist in den Himmeln. Von dort wird Jesus kommen. Wir sind Himmelsbürger. Wunderbar. Hier sind wir Fremdlinge. Hier sind wir Gäste. Oftmals, auch von meinem Arbeitskollegen gestern, nicht verstanden. Kann man noch nicht verstehen. Man kann nicht verstehen, dass wir das ewige Leben haben. Man kann nicht verstehen, dass wir wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das ewig bleibt. Also so schön ist das. Da bin ich so glücklich, bin ich. Dass das bestimmt mein ganzes Leben. Freunde, der Herr Jesus Christus sollte die Bestimmung unseres Lebens sein. Es gibt ein wunderbares Buch, das sollte jeder lesen. Und das hat Wilhelm Busch, Pastor Wilhelm Busch geschrieben. Jesus mein Schicksal. Jesus ist mein Schicksal, ich kann nicht anders. Es ist mein Schicksal, ich muss. Es geht nicht mehr anders. Ich muss predigen, ich muss Jesus verkündigen. Es geht nicht mehr. Ich kann nicht. Amen. Das soll bei dir auch sein. Dort Zeuge von Jesus geben. Ja. Der alte Mensch und der neue Mensch. Ich habe davon letztens mal, wie ich hier gesprochen habe, habe ich davon etwas gesagt. Von dem Geborensein aus dem Heiligen Geiste her. Und dann sind wir. Ja, wenn wir geboren sind aus dem Heiligen Geist, sind wir geboren aus Glauben. Aus Glauben. Abraham ist der Vater des Glaubens. Oder der Vater aller Gläubigen. Abraham. Und Abraham war ein sehr reicher Mann. Das können wir nachlesen. Er war ein Millionär. Er hatte sehr viel Vieh und Tiere und Herden. Und viele Knechte hatte er. Mit denen zog er umher und Gott rief ihn, in Ur, in Chaldea, rief Gott ihn, komm heraus, ich will dir ein Land zeigen, wohin du gehen sollst, wo Milch und Honig fließt. Und dann heißt es, in Hebräer heißt es, Abraham ging hinaus und wohnte in einem fremden Land, obwohl in Israel, in einem fremden Land mit Isaak und Jakob, wohnten sie in Zelten, so steht es geschrieben. Und wartete auf eine Stadt, die Gott bauen sollte. Und diese Stadt sollte Grundlagen haben, deren Baumeister der lebendige Gott ist. Das sind die Leute, die glauben. Mensch, der Abraham hatte doch Geld genug, der hätte doch ein tolles Haus, ein großes Anwesen bauen können. Nicht? Muss doch nicht in Zelten wohnen. Aber er hat gegründet, er hat nachgeforscht und ist tausende Kilometer gegangen zu Fuß und sagt, wo ist ein Grund, wo ich meine Stadt bauen kann? Und hat keine gefunden, keinen Grund gefunden. Der Grund war alles zu weich, nicht erdbebensicher. Wenn du ein Hochhaus baust, dann musst du viele, viele Säulen bauen, die musst du hunderte Meter musst du die einbohren und mit Stahlbeton versehen, dass das große Haus da nicht einstürzt. Abraham hat alles versucht, aber hat keinen Grund gefunden. Und dann heißt es von diesem Abraham, er suchte eine Stadt, die Grundfesten hatte. Und die suche ich auch. Denn alles in dieser Welt, mein Freund, ist vergänglich, ist nichtig. Ich als kleiner Junge, ich habe noch Köln und Düsseldorf gesehen. Ein Trümmerhaufen war diese Stadt. Kurz und klein gebombt. Hamburg, Darmstadt, Heilbronn, Berlin ein Chaos. Diese Welt hat keine Grundlage, was immer du hast. Keine Grundlage. Eine einzige Grundlage ist nur bei dem lebendigen Gott. Wenn du dieses Fundament hast, und das wusste ein Abraham, der hat überall geschaut, der war bis Ägypten, hat keine Grundlage gefunden für eine Stadt, die er bauen konnte. Und dann hat Abraham gesagt, nein, nein, ich suche eine Stadt, die Grundfesten hat, deren Baumeister der lebendige Gott ist. Lass uns das einmal ganz kurz lesen in Hebräer 11, Vers 9 und 10. Da steht es geschrieben. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Land. Obwohl Abraham das Israel als verheißenes Land bekommen hat von Gott, war er ein Fremdling im verheißenen Land. Wie in der Fremde wohnte er in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, und erwartete auf eine Stadt, deren Feste und Grundlage hat, deren Baumeister und Schöpfer, Architekt und Baumeister, der lebendige Gott ist. Auf diese Stadt hat Abraham gewartet. Jawohl, und die hat er hier nicht gefunden. Und meine Freunde, diese Stadt finden wir hier auch nicht. Nein, nein, diese Stadt gibt es auf dieser Welt und Erde nicht. Da musst du zum Himmel hin. Da musst du keine Löcher bohren in der Erde und suchen nach einem Fundament, sondern das Fundament musst du hochgehen, musst du in die Tiefe gehen. Da musst du einen anderen Grund haben. Und das Wort Gottes sagt uns Folgendes, Paulus, in 1. Korinther Kapitel 3. Ja, 1. Korinther 3. Da sagt, einen anderen Grund und ein Fundament kann keiner legen, außer dem, der gelegt ist. Und wie heißt das Fundament? Jesus, Jesus. Einen anderen Fundament kann keiner legen, außer dem, der gelegt ist. Und das ist Jesus. Und jeder sehe zu, wie er darauf baue. Das ist das Fundament. Oh, ich möchte mein ganzes Leben, meine ganze Existenz auf dieses Fundament bauen. Ich möchte jedem sagen, bau mit auf diesem Fundament. Mein Freund, alles andere vergeht. Alles andere ist nichtig, was du sammelst. Werden Rost und Motten fressen. Jawohl, ich habe es erlebt als Junge. Wir hatten einen schönen Bauernhof, hatten wir in Ostdeutschland damals. Und was? Wir mussten alles verlassen. Ich konnte nur noch eine Tasche mitnehmen. Meine Mutter hat ein Bett mitgenommen auf dem Rücken. Und dann mussten wir davonlaufen um den Preis unseres Lebens. Damit wir noch lebendig rauskommen. Hier gibt es keine Städte, keine bleibende Städte. Auch wenn dein Häuschen noch so schön ist. Auch mein Haus muss ich verlassen. Es wird irgendwann in Trümmern untergehen. Wenn du nicht eine Feste hast, eine Grundlage, wo Gott erbaut, wo die Feste und die Grundlage Jesus ist und der Eckstein, auf dem das ganze Haus zusammengefügt wächst, zu einer heiligen Behausung, Gott im Geiste. Dieser Eckstein, wie heißt er? Jesus ist der Eckstein. Das ist der Stein, den die Bauleute, die Juden waren ja die Bauleute, die baukundigen Leute. Und diese Juden haben diesen Eckstein Jesus verworfen. Sie wussten nichts damit anzufangen. Er war ihnen zu primitiv, dieser Nazarener, der Mann, der dort in der Krippe gelegen hat und am Kreuz geendet ist. Das war nichts für sie. Nein, nein. Dieser Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, diesen Stein, der ist zu einem Eckstein geworden, auf dem der ganze Bau der Gemeinde Jesu weltweit, wo immer du bist, ich spreche nicht von Konfessionen und Richtungen, auf dem der ganze Bau, jeder, der sich aufbaut, auf diesen Eckstein Jesus Christus, der wird bleiben in alle Ewigkeit hinein. Das ist entscheidend, ist das. Und das wird auch dann die neue Stadt sein, der wir entgegengehen. Herr Jesus hat einmal Folgendes. Wo das Herz voll ist, was ist denn da? Da läuft der Mund über. Schön, ne? Jetzt frage ich uns heute Morgen einmal, von was ist unser Herz voll? Jeder Mensch betet etwas an. Hör zu. Du magst sagen, ich bete nichts an. Jeder Mensch betet irgendetwas an. Er denkt es in seinem Herzen. Er spricht davon. Er gibt seine Freizeit, investiert er. Und gibt letzten Endes sein Geld dahin. Das ist das, was du anbetest. Einer betet den Sport an, habe ich früher auch getan, den Fußball. Betet den Fußball an. Der andere betet sein Haus an. Der andere betet seine Enkel an. Investiert da alles. Und der andere, das Kapital, weiß ich, was immer es ist. Sein Hobby. Wo er sein Geld und seine Zeit ausgibt. Irgendwas betet ein Mensch immer an. Wo du dein Geld hingibst, pass auf. Wo du deine Zeit hingibst, weil betet einen Urlaub an. Ist ihm der Urlaub viel wichtiger als alles andere, als das Reich Gottes? Nee. Und ein anderer betet, weiß ich, vielleicht betet einer seine Gesundheit an, nicht? Der ist nur bedacht, dass er gesund bleibt und gesund ist. Mensch, lass Jesus Christus in deinem Herzen wohnen und jubel ihn zu. Dann wirst du gesund. Jawohl. Dann kommen ganz andere Lebensimpulse durch dein Leben hindurch. Und du weißt, wenn ich hier einmal die Augen zumache, dann erwache ich oben bei dem Herrn. Dann reden wir mehr von Jesus. Von oben. Der Mensch redet, was auf Erden ist. Von seinen Radieschen in meinem Garten. Oder in meinen Blumen hier. Da redet der Mensch. Nicht? Nein, ich möchte viel mehr von Jesus reden. Von seiner Herrlichkeit. Von dem Himmel möchte ich reden. Der vom Himmel geboren ist, der redet vom Himmel. Und der von der Erde ist, naja, der kommt auch unter die Erde. Der redet von der Erde. Ja. Schon eine Tatsache. Ich kann ja predigen, ich bin ja niemandem schuldig hier, nicht? Ich predige überall das Evangelium. In Reinkultur, in Klartext. Ob die Leute das haben wollen oder nicht, brauchen sie mich nächstes Mal nicht mehr einladen. Ich bin nicht angewiesen. Ich will ja kein Geld haben von denen. Aber ich möchte das, was mein Herz bewegt und was das Wort Gottes sagt, das möchte ich weitergeben. Möchte jeden damit einengen und einladen. Komm zu Jesus, nimm ihn an als seinen persönlichen Heiland. Lass dich von dem Blut Jesu reinwaschen von deiner Schuld und Sünde und lass dich erneuern. Der Mensch, der Jesus nachfolgt, ist ein neuer Mensch, Gerd. Ja, Ein vollkommen neuer Mensch. Wir denken anders, wir reden anders, wir handeln anders, wir sehen anders, wir haben eine andere Zukunft, wir haben eine andere Perspektive, eine andere Hoffnung. Wir sind völlig anders, sind wir. Und das hat der Geist Gottes bewirkt in uns. Jawohl. Und das muss er mehr und mehr noch hineinprägen in mein Leben hinein. Jawohl. Wir müssen uns, ihr lieben Geschwister, wir müssen uns viel mehr auf den Himmel freuen. Ja, wenn ich davon rede, du, dann, oh, dann schlagen die Leute die Augen zu. Ich möchte aber 100 Jahre alt werden. Möchte ich gar nicht. Und meine Frau auch nicht. Solange Gott mich hier leben lässt, okay. Nicht. Und wenn er mich heimruft, dann sage ich, Halleluja. Jetzt grüße ich meinen Freund, meinen jüdischen Freund, ja, meinen Juden, da oben in den Himmel, der für mich gestorben ist und für mich verblutet hat. Und dann werde ich meine Geschwister weltweit alle sehen. Auch die, die verfolgt worden sind, um des Namens Jesu willen, die getötet sind. Die werden, hör zu, die werden die ersten Plätze im Reiche Gottes einnehmen. Und nicht wir als stolze Westeuropäer. Wir als stolze Leute, die wir meinten, wir seien etwas und haben etwas getan. Wird Jesus sagen, geh mal nach hinten, setz dich ganz hinten an die Tafel. Und die, die ihr Leben gegeben haben, die, sagt ja das Wort Gottes, die enthauptet worden sind, die kommen nach vorne, die werden die ersten Plätze im Reich Gottes einnehmen. Jawohl. Davon bin ich überzeugt. Nicht wir stolzen Prediger und Pinsel, die wir meinten, wir haben etwas getan. Das, was wir getan haben, ist Gnade und noch einmal Gnade. Nichts mehr. Ach, ich möchte, wenn ich noch kann, dem Herrn Jesus noch dienen und hier und da die Menschen rufen und locken zu dem hin, der uns gewonnen hat für sein eigenes Herz, der uns geboren hat für sich selbst. Noch ein Wort zum Abschluss aus dem Kolosser. Ein wunderbares Wort von Kolossee, der Gemeinde. Diese Gemeinde zu Kolossee hat der Apostel Paulus nie besucht. Der hat die Gemeinde nie gekannt. Und dieser Gemeinde schreibt er aus der römischen Gefangenschaft in Rom, schreibt er einen ganz wunderbaren Brief. Wenn du den liest, dann bist du begeistert. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit Forderungen gegen uns stand, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ausgezogen und entkleidet, hat sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Das ist Paulus. Dann heißt es in Kolosser 3. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Also, dieser Abraham, der hat die Stadt gesucht, die Grundfesten hat, der ein Baumeister Gottes ist. Und was sollen wir? Suchet, sagt Paulus, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachten nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ihr seid gestorben, Leute. Der alte Mensch, den wir hatten, dieses alte Wesen. Wir sind gestorben. Wir haben ein neues Leben bekommen. Die Satzungen des Mose, die Gebote, sie sind gestorben. Jesus hat eine neue Welt gebracht. Christus ist das Gesetzesende. Die Sinai-Gesetze gelten nicht mehr. Ein neues Gesetz gebe ich euch, sagt der Herr Jesus. Was denn? Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Jawohl. Ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Fasse, wer es fassen kann. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, sich zeigen wird, dann werden auch wir offenbar werden in seine Herrlichkeit. Wunderbar. 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 Ich grüße euch, ihr Gottesmenschen. Wir haben ein Evangelium, das ist so hoch wie der Himmel ist. So schön wie das Firmament der Sterne und noch schöner. Jesus ist der Schönste unter allem. Jawohl. Und das wollen wir weitergeben und verkündigen überall. Ich bete auch für meine Brüder, die zurzeit in Russland sind. Es sind ja einige aus unserer Gemeinde hier, die zurzeit in Russland da Mission tun. Nicht? So, dass Gott sie segnet, mächtig sie segnet und sie gebraucht dort. Auch anderen Menschen diese Herrlichkeit Jesu zu zeigen. Und seid wachsam. Ich erwarte und möchte, dass der Heilige Geist uns so richtig in seine Regie nimmt. Aber dann sitzen wir nicht mehr auf unseren Stühlen, nur dann stehst du auf deinem Stuhl, dann fängst du an zu jubeln und zu jauchzen an, dann preist du Gott in neuen Zungen und alten Zungen, wie auch immer, und verherrlichst ihn, wo immer du kannst. Jesus ist mein Schicksal, Bruder und Schwester, wenn du nach Hause gehst. Nicht der Fußball, nicht das Geld, nicht meine Familie. Jesus ist mein Schicksal, Amen. Ach, kommt ein bisschen dürftig, aber ich denke... Ich denke, irgendwann werden wir es nochmal schicken. Nee? Jesus ist mein Schicksal. Und dann wirst du auch in die Himmel der Himmel eingehen. Ich freue mich auf den Himmel unbändig. Ja, unbändig. Und ich bete jeden Tag, Herr Jesus, komm du bald. Ich möchte in die Himmel der Himmel gehen. Ich möchte dich sehen, der für mich gestorben ist. Ich möchte dich sehen, der mich geliebt hat bis zum Tode am Kreuz. Und der mir seinen Geist gegeben hat. Du bist in mein Herz eingezogen. Und wer bin ich denn? Ich bin doch gar nichts. Ein einfacher Junge von einem Arbeiter, bin Volksschüler, mehr bin ich nicht. Aber ich weiß eines, Jesus ist die Herrlichkeit meines Lebens. Er ist der, der mein Schicksal, der mein Leben umgekrempelt hat. Wo wäre ich heute? Wo wäre ich heute ohne Hoffnung? Und mein Freund, zum Schluss noch ein Wort. Wenn du ohne Hoffnung bist, wenn du ohne Glauben bist, ohne Leben aus Jesus, aus Gott, dann komm heute Morgen nach vorne und gib dein Leben Jesus. Entscheide dich für ihn. Entscheide dich für ihn. Empfang seinen Geist, sein Feuer. Empfang seine Leidenschaft. Und du wirst ein neuer Mensch. Halleluja, ein neuer Mensch. Total neu. Alle verstehen mich nicht mehr. Mein Vater hat auch gesagt, ich verstehe dich nicht mehr. Ich kenne dich zwar, dass du mein Sohn bist, aber verstehen tue ich dich nicht. Sondern nötig. Nee? Dann musst du von Gott geboren werden. Halleluja. Halleluja. Jesus ist wunderbar. Lieben wir ihn. Stehen wir einmal auf und beten zusammen. Halleluja. Jesus, du bist einzigartig. Ich danke dir dafür, auch für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du so wunderbar bist. Herr Jesus, wie hast du mein Leben, meinen Alltag, selbst in der Nacht erfüllst du mich mit Glück und Freude und Jubel und Jauchzen. Herr Jesus, dass ich manchmal gar nicht weiter schlafen kann, dass mein Schlaf weggeht, wenn ich an dich denke und du mich grüßt nachts. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, ich danke dir. Du bist wunderbar. Segne unsere Gemeinde, segne die Kinder, Herr Jesus. Und segne alles, was getan wird, in deinem Namen. Zur Ehre des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halleluja. Für wen dürfen wir heute Morgen beten, Geschwister und Freunde? Wer ein Fremder hier ist und sagt, bitte, ich brauche Gebet für mein Leben. Nicht, dass ich auf den rechten Kurs komme. Ja, danke. Ich weiß nicht, ob noch jemand, einige da sind, die sich auch vielleicht nicht wagen, ihre Hand zu heben. Und komm nachher nach vorne. Wir wollen dich segnen und wollen mit dir gemeinsam um das Kreuz gehen. und du sollst ihn erleben. Es geht nicht um Zeit, es geht um die Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.